Ist das hier mein Platz? Gehöre ich hierhin? Das habe ich mich tatsächlich die letzten Wochen ganz, ganz regelmäßig gefragt. Ich predige natürlich nicht aus der letzten Reihe, allein schon, weil ich damit den Livestream komplett sprengen würde. Aber ich habe mich sehr wohl gefragt, bin ich hier richtig? Hier oben. Mich hat es noch nie so gebrochen, eine Predigt zu schreiben wie dieses Mal. Ich habe einfach nichts gefunden, über das ich predigen könnte. Ich glaube, dass das zum Teil daran lag, dass es mir einfach nicht so richtig gut ging, dass sich das auswirkte und ich habe alles angezweifelt. Ich habe mich angezweifelt, ich habe daran gezweifelt, dass ich überhaupt predigen soll oder darf, weil wenn Gott will, dass ich predige, müsste er mir dann nicht Themen offenbaren, wo sofort klar ist, ja natürlich, das will er von mir, das mache ich. So habe ich zumindest bislang gedacht. Und es gab einfach kein Thema. Ich habe Bibel gelesen, ich habe überlegt, ich habe hin und her, ich war fertig. Ich habe geweint, weil ich nicht wusste, was willst du gerade? Was machst du mit mir? Wer bin ich denn eigentlich, dass ich würdig bin, vor euch zu predigen? Ich stecke doch immer noch in meinen theologischen Babyschuhen. Was weiß ich denn schon? Und trotzdem stehe ich heute hier. Und trotzdem habe ich euch ein Thema mitgebracht. Danke. Aber ich hatte wirklich, wirklich fiese Gedanken und es war echt schwer diesmal. Ich habe zwischendrin durchaus gedacht, okay, Anna, schön, dass du was siehst, ich sehe es nicht, such dir wen anders, ich mache das einfach nicht mehr. Ich werde nicht mehr predigen. Und ich stehe hier, nicht weil ich mich jetzt doch für die Ultra-Predigerin halte oder weil ich der Meinung bin, dass nur ich diejenige bin, die euch Gottes Wort weitergeben kann. Auf gar keinen Fall. Sondern ich stehe heute hier, weil mir jemand gesagt hat, Jessica, nur weil du eine Herausforderung hast, heißt das nicht, dass Gott dir deine Berufung entzieht. Nur weil du dich dem gerade nicht gewachsen fühlst, heißt das nicht, dass Gott nicht einen Auftrag für dich hat. Und ich habe genau das getan, was man mir gesagt hat. Ist nicht so meine Art. Meistens habe ich meinen eigenen Dickschädel und will mit dem gern durch die Wand. Aber ich habe diesmal wirklich genau das gemacht, was mir gesagt wurde. Ich war gehorsam. Fragt mein Mann, ich bin's echt selten. Der Arme kann davon ein Lied singen. Aber in diesem Moment war ich gehorsam, obwohl ich das Ziel überhaupt nicht sehen konnte. Bis zum Schluss. Jetzt wäre meine Frage, erinnert euch das an irgendeine Person aus der Bibel? Da gibt's auch so einen Typen, der ständig zweifelt. Wirklich ständig. Der kriegt einen Auftrag und sagt, ha, ich? Nee, mache ich nicht. Bin ich nicht bereit für, bin ich nicht der Typ für, bin ich nicht qualifiziert für. Such dir bitte wen anders. Und auch dieser Mensch ist gehorsam und zieht los. Und zwar, um Israel aus Ägypten zu befreien. Ich möchte euch heute gern mit reinnehmen in 2. Mose Kapitel 3, 4, 5, 6. Keine Panik, ihr kommt pünktlich nach Hause. Ich nehme immer nur so zwischendrin. Wir machen heute keine Bibelstudium zu allen Kapiteln. Aber in diesen Kapiteln sehen wir ganz, ganz, ganz viel, was mit Mose passiert. Und ich glaube, dass es eine Geschichte ist, in der es immer wieder um die Frage geht, Wer bin ich und wer bist du? Eine Geschichte, in der Identität hergestellt wird, aber auch in Frage gestellt wird. Und letzten Sonntag saß ich noch da und der Martin hat gepredigt aus der Elim. Und mir war an dem Sonntag ja schon klar, worum es in meiner Predigt gehen wird. Und ich habe gedacht, boah, wie krass macht Gott das eigentlich? Wer letzte Woche da war, weiß, es ging ständig, also der Martin hat über Identität gepredigt, darüber, wie Gott uns mit Identität zuschüttet und Autorität verleiht. Wer nicht dabei war, hört euch die Predigt gerne nochmal bei YouTube an, richtig empfehlenswert. Und ich habe nur gedacht, so krass, Martin wusste ja nicht, was ich predigen werde. Ich wusste es ja zwischendrin selber nicht mal genau, was ich predigen werde. Okay, also ich nehme euch ganz kurz mit in den biblischen Rückblick, damit wir ungefähr auf demselben Stand sind. Jakob ist mit seinen Brüdern nach Ägypten gezogen, nachdem sie ihren Vater beerdigt haben. Und war da durchaus angesehen durch den Pharao, der damals noch lebte. Das Volk Israel wuchs und wuchs und wurde zahlenmäßig irgendwann so stark, dass der Pharao Angst hätte, sie könnten mit einem Angriff gegen Ägypten gewinnen. Also ließ er die Israeliten Zwangsarbeit leisten. Trotzdem wuchs das Volk weiter. Woraufhin der Pharao anordnete, alle Jungen direkt nach der Geburt zu töten. In diese Situation herein wird Mose damals geboren. Seine Mutter versucht ihn zu verbergen, schafft es aber gar nicht so lange, setzt ihn dann aus und er wird von der Tochter des Pharaos gefunden. Seine eigene Mutter wird als Amme eingesetzt, er darf noch 3 Jahre weiter bei ihr leben. Und danach zieht Mose in den Palast ein und wächst als Sohn der Tochter des Pharaos auf. Also durchaus privilegiert und den ägyptischen Kult und Ritussen gewohnt. Im Erwachsenenalter erschlägt Mose einen Ägypter, wird dabei erwischt, flüchtet nach Midian, wo er seine Frau kennenlernt und die Schafherde seines Schwiegervaters hütet. Und da erscheint ihm Gott in einem brennenden Dornbusch. Und teilt ihm den Auftrag mit, hey Mose, du bist mein Mann, du gehst zurück nach Ägypten, du holst das Volk da raus und dann werde ich euch in das Land geben, was ich schon deinen Vätern oder euren Vätern versprochen habe. Und genau hier steigen wir in die Geschichte ein. 2. Mose 3, 11 bis 13. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe, und führe die Israeliten aus Ägypten. Da fängt die Identitätskrise schon an. Er traut sich nicht zu, dass er derjenige ist, der zum Pharao gehen kann und dem irgendwas sagen kann. Wer bin ich denn schon? Das Besondere an diesen Situationen, an dem ganzen Gespräch zwischen Gott und Mose, ist, dass Gott immer antwortet. Er sprach, ich will mit dir sein und das soll dir das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du mein Volk aus Ägypten geführt hast, werdet ihr Gott dienen auf diesem Berge. In dem Moment heißt der Berg noch Horeb in der Bibel. Später ist das aber der Berg Sinai. Und am Berg Sinai schließt Gott den Bund mit den Israeliten, indem er ihnen die 10 Gebote gibt. Das ist da schon völlig klar. Und Gott sagt ganz klar, Mose, siehst du jetzt noch nicht. Aber mein Zeichen, dass ich mit dir bin, ist, dass du das tust, wenn du wieder hier ankommst. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, wie ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Wieder eine Frage darüber, wer ist, und zwar hier, wer ist Gott? Namen hatten damals eine andere Bedeutung als jetzt. Jetzt ist ein Name einfach nur eine Identifikation. Damals waren Namen aber immer mit Bedeutung. Immer. Deswegen wurden manche Menschen auch, also wir würden sagen umgetauft, aber ist im biblischen Kontext ein bisschen schwierig, umbenannt. Abraham wurde umbenannt. Jakob wurde Israel. Saulus wurde Paulus. Das passierte immer wieder. Und Mose fragt hier, das ist total schlau, was er macht, weil was soll ich denen denn sagen? Er weiß ja, wie wichtig Namen sind. Und Gott antwortet mit dem berühmten Ich bin, der ich bin. Oder aber ich werde sein, wer ich sein werde. Je nachdem, welche Übersetzung man da gerade so liest. Also Mose hört von seinem Auftrag und lehnt ab. Er zweifelt an sich, an seiner Autorität. Wer bin ich schon, dass ein Pharao auf mich hört? Für Mose passiert da etwas, was sich seine gesamte Geschichte durchzieht. Mose könnte auch der Zweifler heißen. Es würde immer noch irgendwie passen. Und er könnte der Gehorsame heißen. Auch das würde passen. Wer bin ich? Warum soll man mir eigentlich glauben? Ich kann das nicht. Ich bin kein guter Redner. Ich bin nicht qualifiziert. All das sind Sachen, die Mose Gott vorwirft, also vor ihm hinwirft. Wo er sagt, ey, sorry, ich bin der falsche Mann, schick wen anders. Aber Mose fehlt etwas ganz Entscheidendes, was Gott natürlich hat. Und zwar der Blick auf die Biografie Mose. Er gehört durch Geburt zum Volk Israel. Er hat seine Kleinkindzeit im Volk Israel verbracht. Danach lernt er die ägyptische Kultur kennen, weil er im Palast aufwächst. Sehr gebildet, vermutlich. Er weiß, wie sich Flucht und Fremdsein anfühlt, weil er flüchten musste. Warum zweifelt Mose also so? Es gibt im Kapitel davor einen Hinweis darauf. Als Mose den Ägypter erschlagen hat, hat er dann im Sand verbuddelt und gedacht, okay, mich hat keiner gesehen, alles ist gut. Und am nächsten Tag läuft er durch die Gegend und sieht, wie sich zwei Hebräer streiten. Und der eine schlägt den anderen. Und Mose geht dahin und sagt, ey, sag mal, warum schlägst du den denn? Und der Hebräer, der Israelit, sein Volk, sagt zu ihm, wer hat dich denn zum Richter und Aufseher über uns gesetzt? Wer? Wer gibt dir das Recht? Mose sitzt da und sagt, ist aufgefallen, was ich gemacht habe? Ich flüchte lieber. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Auftrag lautet, jemandem vorgesetzt zu werden, ich soll Befehle weitergeben, ich soll einen Auftrag erfüllen und diejenigen, davon denen hat schon mal jemand so einen ultrablöden Spruch gebracht, wer bist denn du, wer hat denn gesagt, dass du hier was zu sagen hast? Ich würde mich, glaube ich, auch nicht trauen. Ich hätte, glaube ich, auch keine Lust dazu, dann einen göttlichen Auftrag zu erfüllen, beziehungsweise würde ich mich nicht so fühlen, als dass ich das schaffen könnte. Ich kann da Mose echt gut verstehen. Warum soll Mose also diese Aufgabe angehen? Weil Mose gehorsam ist und Mose ist treu. Mose weiß, wer Gott ist. Und er gehorcht ihm von Anfang an. Der Busch brennt, Mose sieht das, will dahin und Gott sagt, Mose, Mose. Mose sagt, hier bin ich, zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. Und Mose macht es sofort, der zieht sofort seine Schuhe aus, weil völlig klar ist, hier ist heiliger Boden, das darf ich nicht damit betreten. Mose ist total gehorsam. Ich bin erstaunt, wie gehorsam man sein kann, obwohl man sich so gegen den Auftrag wehrt. Gott offenbart sich da in diesem Kapitel als der, der ich bin. Als Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Als ein Gott, der Leid sieht und Klagen hört. Als ein Gott, der darauf reagiert, was in deinem Leben los ist. Er sieht das. Und Gott erinnert sich an diesen Bund, den er mit Abraham geschlossen hat und lässt das Volk nicht los. Und Gott kennt uns. Gott kennt die Menschen, denen er Aufträge gibt. Auf jede Frage, auf jeden Zweifel von Mose reagiert Gott. Mose zweifelt, Gott sagt, ich bin mit dir. Mose fragt, wer Gott ist, Gott antwortet. Mose zweifelt erneut, dass ihm niemand glauben könnte. Gott gibt ihm Zeichen an die Hand. Ein Stab, der zur Schlange wird, eine Hand mit Aussatz, die danach wieder gesund ist und Nilwasser, was zu Blut wird. Selbst als Mose immer weiter zweifelt, irgendwann hat Gott so einen kleinen Riss im Geduldsfaden und ist zornig auf ihn und sagt, wer hat dir eigentlich deinen Mund gemacht? Ich habe dir deinen Mund gemacht, ich weiß, wie du reden kannst. Und trotzdem wusste Gott vom Zweifel, dass Mose sagt, ich bin aber kein guter Redner, und hat noch bevor Mose zweifelte, Aaron losgeschickt, seinem Bruder, der sehr gut reden kann. Dann brannte der Zorn des Herrn gegen Mose und er sprach, ist nicht dein Bruder Aaron da, der Levit? Ich weiß, dass er reden kann. Und siehe, er geht auch schon aus, dir entgegen. Und wenn er dich sieht, wird er sich freuen in seinem Herzen. Dann sollst du zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem Mund und mit seinem Mund sein und will euch unterweisen, was ihr tun sollt. Er aber soll für dich zum Volk reden. Und es wird geschehen, er wird für dich zum Mund sein und du wirst für ihn zum Gott sein. Über diesen Satz bin ich kurz gestolpert. Weil Gott sagt zu Mose, du wirst für Aaron Gott sein. Gott wird jetzt selber wahrscheinlich keinen Götzendienst befehlen. Das wäre nicht gotttypisch. Aber Gott beginnt hier etwas, was unfassbar viele Jahre später in der Richterzeit, in der Königinzeit mit Samuel erst Einzug hält, nämlich das Amt des Propheten. Gott spricht zu Mose, Mose spricht zu Aaron, in dem Moment agiert Mose als Gott für Aaron, weil er die Worte weitergibt. Und Aaron übernimmt das Amt sozusagen, also da ist es noch kein Amt, aber die Prophetenstelle und spricht zum Volk beziehungsweise zum Pharao. Das beginnt hier. Hier macht Gott etwas, was hier irgendwann anfängt zu wirken. Das mag nur ein Detail sein, aber ich bin fest davon überzeugt, nein, ich weiß, dass Gott genauso ist. Gott wirkt immer. Wir können es nur nicht immer sehen. Und wir werden nicht immer die sein, die Frucht überhaupt zu sehen bekommen. Das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist zu wirken. Und den Auftrag, den Gott an mich hat, auszuführen, gehorsam zu sein, zu folgen, unabhängig davon, ob ich das Ergebnis sehen werde. Gott gibt Mose nicht einfach nur einen Auftrag. Er bereitet ihn auch auf das vor, was kommen wird. Gott sagt Mose ganz klar, du gehst zum Pharao, du sagst, dass die raus sollen, aber der Pharao wird Nein sagen. Jedes Mal wieder, der Pharao wird Nein sagen. Warum muss das so sein? Der Pharao wird euch nicht ziehen lassen. Aber Gott wird seine Macht offenbaren, und zwar so lange und so drängend, dass das Volk letztendlich sogar hinausgejagt wird aus Ägypten. Der Pharao kennt Gott nicht. Der Pharao ist davon überzeugt, dass der Gott der Hebräer ihm nichts anhaben kann. Und er hält die Bitte, dass die ausziehen dürfen, 3 Tage weit weg, um ihn festzuhalten, um ihren Gott zu opfern, für eine Ausrede, damit die Israeliten weniger arbeiten müssen. Er hält sie schlichtweg für faul. Der Pharao antwortete ihnen: Wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte und Israel ziehen lasse? Ich kenne den Herrn nicht und werde Israel auch nicht ziehen lassen. Es passiert in den nächsten Kapiteln immer genau das, was Gott Mose prophezeit hat. Der Pharao lässt das Volk Israel einfach nicht ziehen. Im Gegenteil. Er verschlimmert die Arbeitslast. Sie müssen viel mehr arbeiten. Sie müssen sich alles, was sie für ihre Ziegel und sowas brauchen, selber ranschaffen und trotzdem die gleiche Menge abliefern. Das Volk wehrt sich. Kommt zu Mose und sagt: Hier, was denn? Du wolltest uns befreien und jetzt ist alles viel, viel schlimmer? Was ist das denn? Und Mose geht damit vor Gott und sagt: Du hast doch gesagt und jetzt ist alles viel schlimmer. Was soll denn das? Auch das ist etwas, was sich durch Moses Leben durchzieht. Das ist, das Volk murrt, beschwert sich wegen irgendwas, will zum Teil Mose sogar töten, ihn steinigen. Weil in Ägypten hatten wir wenigstens dies, in Ägypten hatten wir wenigstens das, in Ägypten war wenigstens was weiß ich was. Aber hier, wir haben nichts zu essen, wir kriegen nichts zu trinken, wir müssen die ganze Zeit durch die Gegend latschen, werden angegriffen, whatever. Das Volk ist wirklich immer wieder auf: Mose, du hast doch gesagt, aber es passiert nichts. Mose geht jedes Mal damit zu Gott und sagt: Gott, was machst du denn bloß? Hättest du mich doch nicht geschickt, hättest du mich doch gleich, da hättest du mich auch gleich umbringen können, oder. Und letztendlich ändert Gott die Situation aber. Es fällt Manna vom Himmel, es gibt Wachteln, Wasser fließt aus Steinen. Es passiert irgendetwas, was uns zweifeln lässt. Wir kommen damit vor Gott und Gott wird diese Situation ändern. Das ist ein göttliches Prinzip. Wer oder was ist eigentlich dein Pharao? Was lässt dich eigentlich zweifeln? Mich manchmal so eine Predigt, die ich einfach nicht aufs Papier bekomme, wo ich keinen klaren Gedanken gefasst kriege, wo ich keine Idee davon habe, was Gott eigentlich gerade mit mir machen will. Vielleicht ist es jemand aus der Familie, der Gott auch nicht kennt, der irgendeinen blöden Spruch lässt, oder aus dem Freundeskreis, Arbeitskollegen, vor dem man sein Glauben rechtfertigen muss, wo man das Gefühl hat, hey, irgendwie stimmt da was nicht. Aber es ist egal, was dich an dir zweifeln lässt. Gott schenkt dir Identität. Weil Gott weiß, wer du bist. Gott hat dich geschaffen. Gott weiß, was in dir steckt, weil er hat es dort reingelegt. Und wenn du weißt, wer Gott ist, und du weißt, wozu Gott in der Lage ist, dann verspreche ich dir, kann kein Pharao auf dieser Welt daran irgendetwas ändern, weil Gott wirkt. Gott wirkt durch eine Aussage, durch ein Wunder, eine gesegnete Situation. Nicht immer erfolgt sofort Erleichterung. Manche Wege werden erst irgendwie härter oder manche Situationen werden schlimmer, bevor sie tatsächlich besser werden. Ich habe die Erfahrung gemacht, durch die ganzen Täler, durch die ich so durchlaufen musste oder auch jetzt gerade durch das ich laufe, ich lerne Dinge oder aber ich kann etwas verändern. Ich habe letzte Woche für meinen Sohn und unsere Familie beten lassen und ich kann jetzt sagen, Wir haben in ungefähr einer Woche sehr wahrscheinlich einen Termin für die Entzugsklinik für meinen Sohn. Bis dahin ist aber echt noch Zeit. Und in dieser Zeit muss ich mich gerade ein bisschen auch für meinen Sohn in der eigenen Familie stark machen. Und ganz ehrlich, das ist anstrengend. Es ist anstrengend zu wissen, mein Mann ist nicht mit mir einer Meinung. Es ist anstrengend, irgendwie zu Hause die Stimmung zu halten. Aber Gott schenkt mir da gerade eine Situation, um die ich jahrelang gebetet habe, nämlich meinem großen Sohn zu zeigen, und ich kämpfe für dich. Gott schenkt da gerade die Möglichkeit zu einer Heilung für beide vermutlich. Aber erstmal wird eine Situation viel schlimmer. Ich glaube nicht, dass die Entgiftung ein Spaziergang wird. Weil dann könnte es ja jeder und keiner bräuchte die Hilfe. Aber Gott wirkt und darauf kann ich mich verlassen. Und darauf werde ich mich verlassen. Trotz all der Zweifel wusste Mose auch immer, wer er ist. Und das ist, was ich dir mitgeben möchte heute. Mose zweifelte an sich, aber Gott schenkte ihm mehr als nur Identität. Gott gab ihm Autorität vor dem Pharao und vor dem Volk. Gott hat ihn gerufen und Mose antwortete mit: Hier bin ich. Und das ist etwas ganz Fantastisches. Egal, was dich zweifeln lässt, Gott schenkt dir Identität. Und wenn du noch gar nicht so genau weißt, wer du eigentlich bist, wenn du deine Berufung nicht kennst, wenn du dir nicht sicher bist, wer bist du in Gott, was hat Gott gemacht, dann möchte ich dich wirklich einladen, besuch eine Life Group. Schließ dich in dieser Kirche ein Team an. Verbring Zeit mit anderen Gläubigen. Werd Teil von unserer Gemeinschaft. Denn dann ist es egal, ob du das gerade siehst, was Gott in dich hineingelegt hat. Jemand anders wird es sehen. Und du kannst jemanden anderen dann fragen: Hey, was siehst du eigentlich in mir? Was, ich zweifle gerade. Ich weiß gerade nicht, wo ich lang soll. Dafür hat Gott uns Geschwister geschenkt. Und wenn du nicht genau weißt, wer dieser Gott ist, von dem wir hier sprechen, dann möchte ich dich auch da einladen, lern ihn kennen. Und auch das ist etwas, was in Gemeinschaft am einfachsten geht. Wenn dir jemand anders sagt, was Gott schon für ihn getan hat oder wie er Gott erlebt hat, in schwierigen Situationen, in ganz freudigen Ereignissen, darüber kannst du Gott kennenlernen. Wir werden jetzt noch eine kurze Gebetszeit haben. Ganz kurz, ich habe schon ziemlich lang gequatscht. Ich würde gern beten. Und wenn du hier bist, öffne dein Herz. Öffne dein Herz für Gott. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du dich uns offenbarst. Nicht als ferner, als unnahbarer Gott, sondern als der ich bin. Der gegenwärtige, treue und lebendige Gott. Du hast Mose gerufen, obwohl er gezweifelt hat. Und du rufst auch uns, mitten in unseren Unsicherheiten, in Ängsten und in Schwächen. Du siehst unser Herz, unsere Kämpfe und unsere Pharaos. Aber du sagst, ich bin mit dir. Du berührst nicht nur die Starken, sondern die, die bereit sind zu sagen, hier bin ich. Jesus, wir danken dir, dass du der endgültige Beweis bist, dass Gott bei uns ist. Du hast uns gezeigt, wie Gott ist, voller Gnade und Wahrheit. Du hast unser Versagen ans Kreuz getragen, damit wir in deiner Kraft leben dürfen. Und so bitten wir dich heute, wenn heute Morgen jemand hier ist, wenn du spürst, dass du ihn rufst, Wenn jemand merkt, dass du an sein Herz klopfst, dann gib den Mut, dir zu antworten. Bist du hier? Wenn du hier bist und ihm antworten willst, darfst du mir gerne ein Handzeichen geben. Dankeschön. Jesus, wir wollen dir folgen. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir, so wie wir sind. Und wir danken dir, dass du uns liebst. Trotz allem, was im Leben schiefläuft. Danke, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Ich erkenne, dass ich dich brauche. Als Retter, als Herr, als Freund. Bitte vergib du mir meine Schuld. Reinige mich, heile mich, verändere mich. Ich öffne dir heute mein Herz. Komm du in mein Leben. Ich will dir nachfolgen, jeden Tag neu. Mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe. Sei du mein Herr. Führe mich durch den Heiligen Geist. Hilf mir, deinen Willen zu erkennen und dir zu vertrauen. Auch wenn ich noch nicht alles verstehe. Jesus, wir wollen dir folgen, nicht weil wir stark sind, sondern weil du stark bist. Nicht weil wir alles verstehen, sondern weil du uns liebst. Ich bete in deinem heiligen Namen. Amen.